Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.
Warum gibt's das eigentlich und warum machen wir das? Hunde zum Beispiel zu Dackeln, Möpsen und Bullterrier züchten, Katzen zu Nacktkatzen ohne Fell, Hasen zu Langschlappohrhasen und Pferde zu Seepferdchen. Zumindest sieht so eben wie ein Seepferdchen das Araber-Hengstfohlen El Rey Magnus aus. Das haben wir vor ein paar Wochen euch vorgestellt und darüber gesprochen. Glubschaugen und diese zugespitzte Schnauze eben das Aussehen wie ein Seepferdchen. In den USA finden das viele Züchter sehr, sehr schön und geben deshalb für dieses Pferd auch viel Geld aus. Problem, gesund ist es alles nicht. Möpse mit zu kurzen Schnauzen können nicht richtig atmen. Dackel kriegen die Dackellähme, weil die Beine so zu kurz sind. Schäferhunde haben Hüftprobleme. Und das Araber-Hengstfohlen, das bekommt wohl nicht genügend Luft, sagen zumindest die Mediziner. Warum züchten wir dann bitteschön Tiere nach Schönheitsidealen ohne Rücksicht auf die Gesundheit? Darüber habe ich mit der Philosophin Rita Molzberger von der Uni Köln gesprochen. Anhand dieses Araber-Hengstfohlens, das so niedlich aussieht wie ein Seepferdchen, wollte ich von ihr wissen, ob das denn Ausdruck von menschlichem Größenwahn ist?
Ja, also das mag schon sein. Ich würde sagen, es zeigt sich hier halt sehr deutlich, was wir sonst gerne mal übersehen. Man kann ja auch sagen, naja, Eingriffe in Natur, die fangen schon sehr früh an. Wenn wir im Weinberg stehen, denken wir, oh, die schöne Landschaft, ne? Ist aber auch Kultur und Eingriff oder Hundezüchtung, dass es überhaupt Hunde gibt, die vom Wolf sozusagen abkünftig sind und die wir zu unserem Vergnügen halten. Das sind so Beispiele, die wir dann lieber übersehen. Mhm. Und hier hat es sich halt sehr gezeigt, also dass da ein Eingriff vorgenommen wird aus vermutlich rein ästhetischen Gründen. Das ist auch so eine Sache, der wir unterstellen, irgendwie schlechter zu sein, als wenn es eine Funktion hat, so was wir
man braucht es ja in der Tat, das Auge braucht es vielleicht.
Ja, genau, und es ist eigentlich auch genauso eine Funktionalisierung wie jede andere. Die Frage ist immer die der Legitimation. Ich glaube, wenn man die sich ernsthaft stellen würde, dann würde vieles von diesen Phänomenen schon mal wegfallen und einiges aber auch nicht.
Also als Philosophin höre ich da so ein bisschen raus, sagst du, man kann es eigentlich gar nicht rechtfertigen vor sich selbst, dass man sowas macht wie Schönheitszucht.
Ja, zumindest wird es schwierig. Also ich muss dann wirklich in die Begründungsfigur gehen. Ich mache das als Mensch, weil ich es kann. Das ist mein gutes Recht, weil Krone der Schöpfung oder so. Und das traut sich kaum jemand zu sagen, oder? Also zu sagen, ich mache das, weil ich kann und dann ist das auch okay. Und aus philosophischer Sicht ist das tatsächlich auch so eine Art naturalistischer Fehlschluss, eine Reduktion, dass man sagt, aus dem Sein darf man eigentlich kein Sollen folgern. Ein anderes Beispiel wäre, nur weil wir in der Natur das Recht des Stärkeren beobachten, also das ist das Sein, können wir nicht daraus folgern, dass das Recht des Stärkeren gelten soll. Mhm. Ja, also es ist eine Verwechslung und ebenso wäre das halt, wenn ich sage, naja, ich kann das und dann mache ich das auch unfraglich.
Also aus dem Sein darf man nicht das Sollen folgern. Das halten wir mal so fest an dieser Stelle. Man merkt es ja relativ plakativ bei zum Beispiel Nacktkatzen. Mhm. Das ist auch so ein Zuchtphänomen. Bei den Hunden ist es wahrscheinlich am alltäglichsten. Da sieht man den Dackel, der die kurzen Beine hat, den Mops, der irgendwie nur röchelt oder den Bullterrier, der völlig überzüchtet ist. Was glaubst du, warum haben Menschen damit angefangen irgendwann mal?
Naja, das ist eine Entwicklung, die schon sehr alt ist. Also sowas wie Zuchtauswahl gibt es, glaube ich, seit Sesshaftwerdung, dass man versucht, die Viecher irgendwie so hinzukriegen, dass man möglichst viel von ihnen hat. Dass das jetzt so in ästhetische Gründe führt, das ist spätestens, glaube ich, seit der frühen Botanik so. Also Rosenzucht ist, glaube ich, was ganz Berühmtes. Wenn wir jetzt die Pflanzen-Tier-Unterscheidung nicht so ernst nehmen, sondern sagen, das sind auch Lebewesen, auf die wir Einfluss nehmen, dann müssten wir da hingucken. So zwischen 1750 und 1860 ist das total en vogue, einfach rumzuprobieren. Mhm. Dann hat man den Bausatz gefunden, wie Natur funktioniert, das ist ja auch sehr faszinierend. Der Wissenstrieb des Menschen ist halt auch sehr ausgeprägt und will sich verwirklichen. Und im Prinzip hat da schon Aristoteles darauf hingewiesen, dass das Holz möchte vielleicht jetzt nicht unbedingt ein Möbel werden. Wir müssen dem den Willen aufzwingen. Das ist der Unterschied zwischen Potenz und Akt. Also im Holz, im Baum ist sozusagen die Potenz, ein Möbelstück zu werden. Dass das ein Möbelstück wird, das braucht den Akt der Verwirklichung. Und dann kann man natürlich sagen, na, ist doch super, dass wir das können. Der arme Baum muss sonst im Wald rumstehen und jetzt darf er mein Möbel sein. Das freut den doch sicher. Ja. Also da sind wir wieder bei Begründungsform und Legitimation.
Welche großen Philosophen haben sich eigentlich diesem Thema Tierzucht angenommen? Taucht das da irgendwie auf?
Zucht habe ich wenig gefunden. Also es gibt viel Vorläufer zur Tierethik. Also die Frage, erstens, was unterscheidet den Mensch vom Tier? Die gibt es quasi schon immer, seit Menschen denken und schreiben. Aber auch die Frage, hat das ein Eigenrecht, auf das wir Rücksicht nehmen sollten? Und die ragt ja so rein in die Zuchtfrage. Ganz berühmtes Beispiel ist Rousseau, weil er dem Mitleid in seiner Philosophie großen Raum gibt und sagt, Menschen sind eigentlich Wesen, die keinem anderen Wesen Leid zufügen, ohne Not. Also versuche ich möglichst auch Tiere in Ruhe zu lassen. Also diese Vorläufer der tierethischen Bewegung gibt es schon lange und berühmt geworden ist die dann im letzten Jahrhundert eigentlich. Also seitdem ist die Diskussion ja extrem differenziert.
Wir sprechen heute über die Tierzucht. Facebook-Userin Ute schreibt: Qualzucht wegen der Gier der Bestie Mensch, von Mops über diverse andere Tierarten, die qualhafte Gesundheitsprobleme erleiden müssen. Stefanie schreibt auch bei Facebook, als ob diese armen Geschöpfe etwas für den verdammten Schöpfer waren, des Menschen können. Wir haben gerade schon von der Philosophin Rita Molzberger von der Uni Köln gehört, dass der Mensch eigentlich angefangen hat, Tiere zu züchten, als er sesshaft geworden ist und das alles dann perfektioniert hat mit der Industrialisierung. Jetzt gibt es aber auch viele Gründe für das Warum? Funktionalen Grund zum Beispiel, dass der Mensch irgendwie Tiere zum Essen braucht und deswegen sagt, aus produktionstechnischer Sicht muss man mehr Tiere züchten. Es gibt aber auch den ästhetischen Grund, dass man sagt, Tiere wollen und sollen so aussehen, möglichst schön, wie der Mensch es will. Deswegen wollte ich von Rita Molzberger wissen, ob es eigentlich aus philosophischer Sicht einen Unterschied macht, warum der Mensch ein Tier züchtet.
Ja, ist schwierig. Also es gibt ja bei beiden die Unterstellung, dass das funktional ist. Wenn mein ästhetisches Begehren sozusagen befriedigt werden will, dann oktroyiere ich dem Tier auch eine Funktion. Es ist doch nochmal was anderes, denke ich, wenn es darum geht, möglichst viele Menschen auf der Welt zu versorgen. Also wenn es um die Welthungerfrage geht und wir Getreide züchten, das viel Ertrag bringt. Auch da hängen ethische Fragen dran. Bei den rein ästhetischen Züchtungen, die wirklich nur darauf aus sind, Fortpflanzung zu beeinflussen, um unserem Auge zu gefallen, da ist es schon ein Thema, das schwieriger zu begründen ist, glaube ich. Also da kannst du halt nicht mit dem Welthunger kommen. Ne?
Wie rechtfertigt man das denn generell? Also wie schafft man da ein reines Gewissen, wenn man Tiere züchtet und die irgendwie dann, weiß ich nicht, Glubschaugen haben? Oder irgendwie bei Fischen ist es ja, glaube ich, auch so. Kois ist auch irgendwie so ein Beispiel, die gezüchtet werden. Wie versucht man da ein reines Gewissen zu bekommen, wo man doch weiß, man kann überhaupt gar nicht da so neutral drüber stehen.
Jetzt sagst du, das weiß man. Also, ja, vielleicht weiß man das so subkutan. Also Verdrängung ist ein Riesenfaktor, glaube ich.
Ja.
Und auch Tradition, das kann eine Begründungslinie sein. Haben wir immer so gemacht. Ne? Mhm. Das ist doch komisch, wenn wir jetzt aufhören. Unsere Väter haben das schließlich auch schon, Dackel gehabt oder so.
Ja.
Dann haben wir ganz berühmt so eine Figur, das Glück der großen Masse. Also viele wollen das, deswegen ist das irgendwie auch okay. Also nicht ich allein bin das, sondern ganz viele. Wir haben ein Recht auf Wohlstand, das wir allen unterstellen. Das ragt in die Ökonomisierungsdebatte rein und sagen dann, naja, damit alle gut leben können, müssen wir eben eingreifen in Erbgut von Pflanzen, Tieren und so weiter. Und am interessantesten finde ich eigentlich die Begründungsform, die Natur will das so. So ein bisschen ist das in der angelegt. Also ich fand das am witzigsten in Douglas Adams, das Restaurant am Ende des Universums, vielleicht kennen das einige, da gibt es so ein Tier, das kommt an den Tisch und bietet sich so an und sagt, so, möchten Sie ein Stück von meiner Schulter? Ich möchte gern gegessen werden. Ich gehe da mal in die Küche und sag Bescheid und so.
Ja.
Aber diesen Eigenwillen unterstellen, das gibt es immer mal wieder, dass man so tut, als sei Natur für uns gemacht und würde sich darbieten, damit wir in sie eingreifen. Und dann ist sie auch ganz dankbar, wenn wir das gut machen.
Also das ist das Rechtfertigungsmuster, das irgendwie dahinter steckt, weil man glaubt, das muss so sein oder man redet sich vermutlich ein, dass es so sein muss und deswegen darf man der Gott sein in dieser Sache. Weil hinter all dem steht ja eigentlich, ich möchte wahrscheinlich was erschaffen, mein Kaninchen, mein Hahn, mein Pferd, das irgendwie das Schönste ist im ganzen Land und dass mich alle bewundern. Das ist doch auch so ein Bestätigungsding, oder? Will man durch diese Zucht nicht auch irgendwie der Größte sein?
Ja, ich glaube schon. Also ganz berühmt ist ja, dass wir versuchen, Menschen vom Tier zu unterscheiden, indem wir so Plus-Bonus-Eigenschaften zusprechen und sagen, ja, wir sind schon alle Organismen, aber wir können das und das und das. Da sind viele gescheitert. Mit Humor zum Beispiel ist in der Primatenforschung längst widerlegt. Die können das auch. Oder Sprache auch schon widerlegt. Aber diesen gezielten einen Eingriff zu machen bei anderen Lebewesen, das ist natürlich was, was bisher offensichtlich nur wir geleistet haben. Ob man das jetzt gut finden muss, das ist was anderes. Wie gesagt, das Sein ist was anderes als das Sollen und der Ist-Zustand was anderes als seine Bewertung.
Lass uns noch abschließend drauf gucken, ob sich da gerade was ändert in diesem Bewusstsein. Mhm. Also ob es da irgendwie zu mehr Tierwohl hingeht oder wie schätzt du das ein?
Also ich schätze es, dass die Debatte breiter geworden ist, dass diese Tierrechtsargumentationen zumindest gesellschaftlich diskutiert werden. Ich habe wohl das Gefühl, dass es sich sehr ausdifferenziert, also dass die großen Fragen da eigentlich weniger diskutiert werden. Dann gibt es Leute, die kümmern sich hauptsächlich um diese Saatgutfrage und andere eben um Möpse oder so. Wünschenswert ist sicher, dass das mal zusammenläuft in eine große Frage. Ich weiß, das klingt jetzt schwer nach Thekenphilosophie, aber im Prinzip geht es um die Frage, wie wollen wir leben? Wollen wir das? Brauchen wir das? Und wenn da die Diskurse mal zusammenlaufen würden, fände ich das schön.
Und es wird vermutlich in Zukunft immer welche geben, die sagen, wir wollen das und deshalb entstehen auch Märkte für sowas. Tierzucht und die Rechtfertigung des Menschen, darüber habe ich mit der Philosophin Rita Molzberger gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.